Hallo und herzlich willkommen zur 95. Folge von Geistergeflüster,
dem Podcast über Paranormales und Spuk aus aller Welt.
Ich bin Katharina.
Und ich bin Diandra.
Welcome, welcome, welcome.
Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, uns angeklickt habt.
Einfach mal ausprobiert und hoffentlich dabei bleibt.
Genau, spread the word.
Spread the word. Wer uns jetzt auch schon länger kennt, der weiß, dass jetzt die 95. Folge ist. Das heißt, es ist eine Fünferfolge. Das bedeutet, Diandra?
Sorry, Katharina sitzt gerade sehr erwartungsvoll grinsend vor mir, deswegen muss ich gerade lachen. Ja, wir haben uns wieder Verschwörungstheorien, Mythen, sowas rausgesucht, was normalerweise nicht so ganz in unseren Themenbereich vielleicht passt, aber was wir trotzdem ganz spannend finden und daher alle 10 Folgen bei den Fünferfolgen trotzdem mit einbinden.
Ja,
ob ihr wollt oder nicht.
Genau, seit, ich glaube, jetzt das ist die dritte.
Das ist die dritte, ja.
Ja, also ist noch gar nicht so lange her.
Seit Folge 75 machen wir das.
Ja, alles sowas so ein bisschen außerhalb unseres normalen Contents fällt, aber uns halt auch interessiert und man dann doch im Entferntesten mit vielleicht auch paranormalen Sachen.
Bei manchen.
Oder auch Verschwörungstheorien oder so, ne? Aber ihr kennt das ja, ne? Ihr wisst, ich bin heute tatsächlich auch gar nicht so weit weg vom Paranormalen, aber ich habe mir so einen Hotspot gesucht, wo so ganz viel los ist, so ganz, ganz viel.
Wo alles zusammenkommt.
Wo alles zusammenkommt, es brodelt.
Okay. Ja, ich würde sagen, dann gibt es jetzt auch gar nicht mehr großartig viel zu sagen, außer ihr könnt uns natürlich immer gerne, wenn ihr da Verschwörungstheorien oder Mythen habt, die ihr gerne mal von uns besprochen haben wollt oder sowas.
Ja, die auch Potenzial haben, ne? Die nicht in zwei Sätzen dann durch sind.
Ja.
Ne?
Und könntet ihr uns natürlich immer gerne zukommen lassen. Und jetzt auch an dieser Stelle auch nochmal der Aufruf. Wir haben bald unsere 100. Folge.
Ding, 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 ding. Ding, ding.
Und ihr könnt natürlich weiterhin gerne alle eure Erlebnisse, Geschichten, Erfahrungen uns zukommen lassen. Für Folge 100.
Ja, da müssen wir uns auch noch Gedanken machen. Da müssen wir noch irgendwas Besonderes.
Ja, da muss noch irgendwas.
Ein besonderes Ding dahinter. Vielleicht habt ihr ja Vorschläge, vielleicht habt ihr Wünsche für die 100. Inspiration. Wir können da ja auch noch mal bei Instagram irgendwie so 1-2 Stories zu machen und Fragen stellen, wo ihr vielleicht eure Ideen einfach mal einwerfen mögt. Ansonsten lassen wir unsere Köpfchen mal rauchen und denken da selber drüber nach. So Mist.
Genau. Ja, aber ich würde sagen, dann fangen wir mit deiner Geschichte heute an.
Gut, gut. Vom Mothman, der Vampus Cat und dem Ravenmocker bis hin zu den Grafton und Flatwoods Monsters und Skinwalkern. In den Appalachen scheint es von übernatürlichen Kreaturen nur so zu wimmeln. Die allseits beliebte App TikTok wird geradezu überschwemmt mit Geschichten über Hashtag Haunted Appalachia. Und viele der Menschen glauben, dass die hohe Zahl mysteriöser Phänomene in den Appalachen, einem 2000 Meilen langen Gebirgszug, der sich von Neufundland bis nach Nordalabama erstreckt, auf ihr geologisches Alter zurückzuführen ist. Wie alt denn, mögt ihr euch fragen? Älter als die Ringe des Saturns, älter als die Ozonschicht, älter als sich sexuell fortpflanzende Organismen. Alt genug, um sich an die Zeit zu erinnern, als die Tage auf der Erde kürzer als 24 Stunden waren. Das Gestein im Kern der Appalachen bildete sich vor fast 1,2 Milliarden Jahren, als alle Kontinente noch eins waren und von uns, den Menschen, den Namen Pangäa bekommen haben. Vor etwa 750 Millionen Jahren begann der Superkontinent durch die Ausdehnung der kontinentalen Kruste dünner zu werden und sich auseinanderzuziehen wie ein zähes Karamell. Als die Kontinente dann schließlich auseinanderbrachen, füllte sich ein tiefes Becken von den heutigen South und North Carolinas bis Georgia mit Meerwasser. Im Laufe der folgenden Jahrmillionen schichteten Flüsse den Boden des Beckens mit Sedimenten auf, während in der Nähe Vulkane Eruptionen ausstießen. Dann beschlossen die Kontinente, ihre Richtung zu ändern und stießen aufeinander, was zu Erdbeben und Eruptionen von geschmolzenem Gestein führte. Es war eine intensive, unbeständige Zeit, die jedoch eine fantastische, einzigartige Gebirgskette hervorbrachte, die zwar topografisch gesehen keine Anbauflächen bietet, dafür aber eine unvergleichliche ökologische Vielfalt aufweist. Diese Topografie hat eine große Anzahl ökologischer Nischen mit unterschiedlichen Höhenlagen, Neigungen, Aspekten, Temperaturen und Niederschlägen geschaffen. Diese eigenen Nischen haben sich dann langsam mit Arten gefüllt, die besonders gut an ihre Umgebung angepasst sind, pflanzlicher, aber auch tierischer Natur. In einigen Gebieten hatten die Arten mehrere 10 Millionen Jahre Zeit, um zu wandern und sich zu spezialisieren, sodass sie jede ökologische Nische vollständig ausfüllen konnten. Einer der Gründe, warum die Region so reich an übernatürlichen Legenden ist, liegt nicht nur darin, dass die Berge alt wie die Welt sind, sondern auch darin, dass sie weiterhin alt erscheinen. Da ein Großteil der Appalachen vom Menschen unbewohnt geblieben ist, ist ein mindestens ebenso großer Anteil der alten Artenvielfalt noch vorhanden. Die Lebensräume, die noch nicht von der Zivilisation ausgelöscht wurden, reichen von dunklen, nebligen Rotfichtenwäldern bis zu mehrschichtigen Eichenwäldern, von Silberahornsümpfen entlang der großen Flüsse bis zu Wollgrasmooren auf den Hochebenen. Könnten tatsächlich gefährliche Monster unter diesen alten Arten sein, die noch immer in dunklen Nischen leben, die Menschen noch nicht erschlossen haben und die dann und wann herauskommen, weil sie die Neugier packt? Diese uralten Berge sind ein perfekter Nährboden für alle Arten von gruseligen Empfindungen, da ihr Alter fast greifbar ist. Berührt man einen uralten Baum in einem Wald der Appalachen, berührt man Jahrhunderte alte Rinde. Berührt man den Boden, ist diese möglicherweise Jahrtausende alt. Wer weiß schon, was hier schon alles gelaufen ist. Man steht zwischen den Millionen Jahren alten Bergen und fühlt sich fast erdrückt von dem Gewicht ihrer Geschichte, von dem, was sie alles gesehen haben. Die Dichte der Legenden hängt mit der Dichte der Natur in diesem Gebiet zusammen, die für die meisten von uns völlig ungewohnt ist. Es ist also leicht, von den Eindrücken nahezu überwältigt zu werden, wenn man in den Appalachen unterwegs ist. Mythen und Legenden sind seit langem ein Mittel, um das sonst Unerklärliche in der natürlichen Welt zu erklären. Orte, die von Legenden umwoben sind, werden zu aktiven Teilnehmern an der Schaffung übernatürlicher Umgebungen. Island hat einen Namen für diese Gebiete: Álagablettir, verwunschene Orte. Die Appalachen sind zwar wesentlich älter als das Konzept der Sprache, aber solange es dort Menschen gab, gab es auch Geschichten. Judaculous Rock ist ein 240 Quadratmeter großer Specksteinfelsen in den Appalachen, der mit über 1500 Petroglyphen, das sind in Stein gearbeitete prähistorische Bilder, bedeckt ist, von denen die ältesten aus der Zeit vor etwa 4000 Jahren stammen. Der Cherokee-Mythologie zufolge ist das Gebiet das Reich des Herrn des Wildes, eines Riesen, der das Land heimsucht und es vor Überjagung schützt. Vielleicht haben die Appalachen aber auch all die Legenden verdient, die wir ihnen zugeschrieben haben, und noch mehr, da sie schon lange genug existieren, um die Entwicklung des meisten Lebens auf der Erde mitzuerleben. Die Schatten und das Rauschen der Wälder sind natürliches Futter für die Angst, vor allem, wenn man nicht an sie gewöhnt ist, aber für diejenigen, die sie kennen, sind die Appalachen eine ganz andere Bestie. In den Bergen, mit all den Senken und den dicht bewaldeten Hängen, den kleinen Quellen, die unerwartet aus den dunklen Löchern entspringen und wieder verschwinden. Das ist eine Landschaft voller verborgener Dinge. Das ist ein Ort, an dem der Teufel sein Unwesen treiben kann und seltsame Lichter dich in die Irre führen können, wo du vielleicht etwas siehst, das wie ein Reh aussieht, sich aber nicht wie ein Reh bewegt. Einen fruchtbareren Boden für Angst kann es kaum geben. Und daher schauen wir uns einmal an, was sich denn so in den Tiefen der Appalachen verbergen soll. Bitte denkt jetzt aber nicht, dass wir jedes mysteriöse Wesen, jede unheimliche Kreatur und jedes unerklärliche Phänomen hier heute durchgehen werden. Von den Geistern und Spukorten in den Appalachen fangen wir gar nicht erst an. Es sind einfach zu viele, um sie hier heute alle aufzuzählen und zu beleuchten. Doch ein paar dieser Phänomene und Kreaturen wollen wir auf den Grund gehen. Der bekannteste Artgenosse, der schon hunderte Male gesichtet worden sein soll, ist wohl der legendäre Bigfoot. Es gibt kaum eine mysteriösere Kreatur, die auf der ganzen Welt so berühmt ist wie das übergroße, von Kopf bis Fuß braunbehaarte Wesen, das aufrecht gehen soll wie ein Mensch und wohl doch keiner ist. Zahlreiche sogenannte Beweisfotos und Artikel kursieren im Internet über dieses ominöse Wesen, das keiner je wirklich zu Gesicht bekommen hat. Die Legenden von Bigfoot reichen weit über die aufgezeichnete Geschichte hinaus zurück und umspannen die ganze Welt. In Nordamerika und insbesondere im Nordwesten hört man Geschichten über 2 Meter große, haarige Männer, die durch die Wälder streifen und gelegentlich Camper, Holzfäller, Wanderer und andere erschrecken. Tatsächlich ist Bigfoot nicht exklusiv den Appalachen zuzuschreiben, sondern ist vielmehr unter vielen Namen in vielen verschiedenen Kulturen bekannt, obwohl der Name Bigfoot im Allgemeinen der bergigen westlichen Region Nordamerikas zugeschrieben wird. Nordamerikanische Siedler begannen in den späten 1800er Jahren und bis in die 1900er Jahre hinein von Sichtungen zu berichten, wobei der gelegentliche Fund von Fußabdrücken, sporadische Begegnungen und sogar ein paar körnige Fotos und Videos zum Rätsel beitrugen. Diejenigen, die behaupten, Bigfoot gesehen zu haben, haben alles Mögliche beschrieben, von einem großen, aufrechtgehenden Affen bis hin zu einem tatsächlich haarigen Menschen, der manchmal über 2 Meter groß war und als kräftig gebaut beschrieben wurde. Die Debatte und die Forschung gehen weiter. Ganze Organisationen existieren, um Bigfoot zu studieren und zu dokumentieren und seine Existenz zu beweisen, und Gruppen durchsuchen regelmäßig die Wälder des Nordwestens, um den ultimativen Beweis zu finden. Offenbar waren sie jedoch bis heute erfolglos in diesem Vorhaben. Dann gibt es unter vielen anderen auch noch den sogenannten Snallygaster. Der Snallygaster ist eine Kreatur aus der Folklore von Maryland. Er ist ein furchterregendes Wesen mit einem reptilienartigen Körper, vogelähnlichen Flügeln und einem langen, scharfen Schnabel. Es heißt, er habe einen schrecklichen Appetit auf alles, doch falle hauptsächlich über Vieh und Menschen her. Die Legende des Snallygaster geht auf die frühen 1700er Jahre zurück, als deutsche Siedler in der Region von der Sichtung eines geflügelten Wesens berichteten, das sie den schnellen Geist nannten. Die Legende entwickelte sich im Laufe der Zeit weiter und die Kreatur wurde als Snallygaster bekannt. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde der Snallygaster zum Gegenstand eines Medienrummels. Zeitungen berichteten über Sichtungen des Wesens und boten Belohnungen für seine Ergreifung an. Trotz des Rummels wurde der Snallygaster jedoch nie gefangen oder seine Existenz bewiesen.
Und bevor es jetzt mit der Folge weitergeht, kommt ein wenig Werbung.
Weißt du, bei unserer Arbeit an unseren Computern im Büro, richtig, da brauchen wir schon oft einen fokussierten Kopf, finde ich. Ja. Also zumindest verliere ich so ab mittags doch ganz gerne mal so ein bisschen den Elan.
Ja, ich habe auch ganz oft so ein kleines Nachmittagstief. Also das merkt man dann schon nach so ein paar Stunden, die man am PC hockt.
Das ist, Arbeit am PC macht halt irgendwie auch müde. Und ich habe aber ja jetzt durch unseren neuen Partner, Holy, einen Energy Drink von denen bekommen. Nicht nur einen. Aber ich habe jetzt den großen Luxus, dass ich auswählen kann zwischen gesunden Energy Drinks, die mir tatsächlich auch bis zu 6 Stunden Fokus geben, sodass ich mein Mittagstief bis zu meinem Feierabend schön überbrücken kann, wenn ich dann mir einen Holy Energy Drink einverleibe. Und ich muss sagen, da bin ich sehr froh drüber.
Ja, auf jeden Fall. Also ich bin normalerweise nicht so der Fan von Energy Drinks, so von denen, die ich halt bisher so probiert, getrunken habe. Aber ich war dann doch echt positiv überrascht über den Geschmack, vor allem von Holy und die Sortenvielfalt.
Ja, also die ist mega.
Mega viele leckere Sorten, also da ist wirklich für jeden Geschmack das Richtige dabei, also von süß bis wirklich ganz sauer. Ja. Da hat sich mir das ganze Gesicht verzogen, also ich bin kein saurer Typ.
Ich auch nicht.
Das Coole ist halt, dass die nicht nur leckere, gesunde Energy-Drinks haben, sondern auch super leckere Eistees in sehr vielen verschiedenen Sorten.
Ja, da bin ich natürlich auch voll dabei.
Ich auch. Also da bin ich mittlerweile schon fast im täglichen Konsum gelandet.
Ja, Dito.
Entschuldigung. Und es gibt aber mittlerweile auch sogar eine Hydration-Reihe, für die halt perfekt nach dem Sport ist, die einen mit coolen Mineralien versorgt und wieder ein bisschen aus diesem Trainingsflow holt und gut versorgt.
Das ist richtig gut. Also was ich an Holy auch einfach mega finde, ist, dass die nicht so ultra süß sind.
Nee,
das stimmt. Also ich meine, du kennst doch diesen Krümeltee aus dem Laden. Mhm. Ne? Also ich glaube, der Zucker, der da drin ist und die ganzen Konservierungsstoffe. Ja. Also da kannst du, weiß ich nicht, dir auch pure Chemie reinkippen.
Das stimmt,
und ja. Holy schwört aber halt auf natürliche Geschmäcker. Und das finde ich halt mega. Genauso wenig Bullshit ist halt auch da drin. Richtig. Und eben kein Zucker. Und im Energy Drink ist noch nicht einmal Taurin drin,
ja,
was
trotzdem,
ja auch nicht so gesund
ja,
ist.
Ja, und trotzdem funktioniert es halt sehr gut.
Ja, es, also ich finde es auch mega. Ja. Ich hätte es ehrlich nicht gedacht, aber es funktioniert. Es bringt mich wieder ein bisschen nach oben, sodass ich dann wieder denken kann und mich fokussieren kann. Das ist
und
echt gut.
Auf Portionsebene runtergerechnet kosten die halt auch nur ungefähr 80 Cent pro Portion.
Genau.
Damit sind die halt auch noch super günstig, wenn man es halt auf die Portion rechnet.
Das ist klasse. Und ich finde, allein das ist schon mal ein Grund, denen wenigstens eine Chance zu geben und die zu probieren.
Richtig.
Was ziemlich easy ist, denn die haben Probierpakete mit ganz vielen Sorten in diesem kleinen Päckchen.
Genau, also es gibt ein Probierpaket für die Energy Drinks, es gibt ein Probierpaket für die Eistees, es gibt eins für die Hydration-Serie. Und mit unserem Code Geister5, das Geister groß geschrieben, könnt ihr schon ab 15 Euro Mindestbestellwert 5 Euro auf eure Bestellung sparen.
Wenn ihr Neukunde seid.
Wenn ihr Neukunde seid, genau.
Und die Bestandskunden unter euch können mit unserem Code GEISTER, auch alles groß geschrieben, sogar 10% auf die Bestellungen sparen.
Und das ist doch super, um sich einfach mal dran zu testen.
Ja, um einfach mal der Brand eine Chance zu geben, um mal was Neues auszuprobieren. Und wer Eistee mag oder auf Energy Drinks baut,
der
sollte sich da einfach mal durchprobieren.
Ja, der ist da auf jeden Fall an der richtigen Adresse.
Definitiv.
Den Link zum Shop von Holy, den findet ihr in unserem Linktree. Den haben wir in den Shownotes verlinkt oder auch in unseren Social-Media-Profilen. Und ja, gebt uns doch auch gerne mal Feedback, was ihr von Holy haltet, wie es euch schmeckt. Und
genau, da freuen wir uns sehr.
Und jetzt geht's weiter mit der Folge. Viel Spaß!
Eine Abwandlung des bei uns im westlichen Raum bekannten Gevatter Tods könnte der Ravenmocker sein, zu Deutsch der Rabenspötter. Er ist eine Kreatur aus der Folklore der amerikanischen Ureinwohner im Südosten der Vereinigten Staaten. Der Legende nach ist der Ravenmocker ein bösartiger Geist, der sich an Kranken und Sterbenden vergreift. Er soll die Gestalt eines großen Vogels mit Rabenfedern und scharfen Krallen oder eines alten Menschen mit Rabenflügeln annehmen. Er ist für seine Fähigkeit bekannt, lautlos durch die Nacht zu fliegen und jagt nach denen, deren Zeit gekommen ist. Sobald er seine Beute gefunden hat, setzt er seine mächtige Magie ein, um ihr die Lebenskraft zu entziehen und seine eigene Existenz zu verlängern. Es wird angenommen, dass die Legende des Ravenmockers aus der Furcht und dem Aberglauben um Tod und Krankheit in den traditionellen Kulturen der amerikanischen Ureinwohner entstanden ist, einschließlich der Cherokee, Creek und Seminole. Auf diese Weise konnten die Menschen den mysteriösen Tod von Angehörigen erklären und die Macht von Krankheit und Tod verstehen. Auch heute noch gilt der Ravenmocker in vielen indigenen Gemeinschaften als gefährlicher und bösartiger Geist. Seine Legende wird nach wie vor von Generation zu Generation weitergegeben. Manche glauben, dass die Begegnung mit dem Ravenmocker ein Zeichen für einen bevorstehenden Tod oder eine Tragödie ist. Und viele Traditionen und Rituale werden immer noch praktiziert, um sich vor seiner dunklen Magie zu schützen. Von Kreaturen und Wesen gehen wir jetzt einmal über zu denkbar merkwürdigen und vielleicht auch übernatürlichen Phänomenen. Morganton in North Carolina ist bekannt für seine malerischen Landschaften und seine beschauliche Kleinstadtatmosphäre und beherbergt eines der größten Geheimnisse der Blue Ridge Mountains, die Brown Mountain Lights, zu Deutsch Lichter des braunen Bergs. Im letzten Jahrhundert haben Menschen immer wieder geisterhafte Lichter gesehen, die sich durch das Tal bewegten. Einer der frühesten Berichte erschien im September 1913 in einem Artikel des Charlotte Observer, in dem von einem mysteriösen Licht berichtet wurde, das von Mitgliedern des Morganton Fishing Club gesehen wurde. Der Kongressabgeordnete E.Y. Webb war von dieser mysteriösen Erscheinung so angetan, dass er sich an die US Geological Survey wandte, um die Angelegenheit weiter zu untersuchen. Doch deren Studie kam zu dem Schluss, dass es sich bei den Lichtern lediglich um Scheinwerfer von Zügen handelte, die in der Ferne gesehen wurden. Dies wurde jedoch später widerlegt, als die Lichter nach der großen Flucht von 1916 auftauchten, als keine Züge fuhren. Nach dieser ersten Studie wurden zahlreiche weitere Untersuchungen durchgeführt, jedoch ohne Erfolg. Dieses unerklärliche Phänomen gibt Wissenschaftlern, Regierungsforschern und Anwohnern gleichermaßen Rätsel auf. Und obwohl es viele Theorien darüber gibt, was die Lichter sein könnten, Weiß niemand wirklich mit Sicherheit, was dieses rätselhafte Leuchten ist oder was sie verursacht. Lokale Legenden besagen, dass die Lichter paranormaler Natur sind und höchstwahrscheinlich mit tragischen Geschichten früherer Siedler oder amerikanischer Ureinwohner zusammenhängen. In der Popkultur war dieses Rätsel Gegenstand von Sendungen wie Akte X, die einen Zusammenhang mit Außerirdischen und UFOs andeuten. Es überrascht nicht, dass Wissenschaftler einen methodischeren Ansatz gewählt haben, der auf natürliche Gase oder Kugelblitze als Ursache hindeutet. Trotz der vielen Theorien war niemand in der Lage, schlüssige Beweise zu liefern, um dieses Rätsel ein für allemal zu lösen. Für diejenigen, die sich für dieses Rätsel interessieren, gibt es mehrere Aussichtspunkte in der Linville-Schlucht, an denen die Lichter gesichtet wurden. Das beliebteste Beobachtungsgebiet ist der Brown Mountain Overlook und Wiseman's View, etwa 5 Meilen südlich von Linville Falls. Manchmal werden die Lichter von Augenzeugen als einzelne leuchtende Kugeln, mehrere übergroße Glühwürmchen oder weit entfernte Laternen beschrieben. Ein anderes Mal als Streifen, der über den Bergrücken schießt. Augenzeugen berichten, dass die Lichter das ganze Jahr über zu sehen sind, aber Oktober und November gelten als die besten Monate, um das Spektakel zu beobachten. Und die Zahl der Sichtungen nimmt in der Regel nach Regenfällen zu. Von unerklärlichen Lichtern in Morganton wenden wir uns dem Chimney Rock zu, etwa eine Autostunde entfernt von Morganton und auch immer noch im Bundesstaat North Carolina gelegen. Der kilometerweit sichtbare Chimney Rock ist ein eindrucksvoller, ca. 96 Meter hoher Felsvorsprung, der der umliegenden Stadt ihren Namen gibt. Dieses beliebte Ausflugsziel in der Nähe der Stadt Lake Lure war einst Schauplatz einer Reihe merkwürdiger Sichtungen, die in der Geschichte North Carolinas aufgezeichnet wurden. Darunter Engelsscharen und eine Luftschlacht zwischen Armeen auf geflügelten Pferden. Im Spätsommer 1806 erzählt ein 8-jähriges Mädchen namens Elizabeth Reeves ihrem älteren Bruder, dass sie einen Mann auf dem Gipfel des Chimney Rock gesehen habe. Es überrascht nicht, dass dies zu einer Zeit geschah, als das Klettern noch kein gängiges Hobby war und man höchstens dann kletterte, wenn man auf seinem Weg etwas überwinden musste. Ihr Bruder glaubte ihr daher nicht, aber als er selbst nachsah, sah er Tausende von Menschen in der Luft um den Chimney Rock herumfliegen. Beide Kinder beschrieben die Menschen, die sie sahen, als weiß gekleidet und im Allgemeinen von menschlicher Gestalt, aber sie konnten keine besonderen Merkmale ausmachen und es gab keine klare Unterscheidung nach Alter oder Geschlecht. Die Sichtungen wurden außerdem von ihrer Mutter, ihrem jüngsten Geschwisterkind, einem Nachbarn und einer anderen Frau aus der Gegend bestätigt, die alle das seltsame Schauspiel beobachteten, bevor sich die Erscheinungen in Luft auflösten. Einige Jahre später, im Sommer 1811, erschien eine weitere seltsame Erscheinung bei Chimney Rock. 2 Armeen auf geflügelten Pferden, die sich einen heftigen Luftkampf lieferten. Im Laufe mehrerer Abende sahen diverse Zeugen an voneinander unabhängigen Orten 2 gegnerische Truppen auf geflügelten Pferden, die einander am Himmel umkreisten. Am letzten Abend kämpften die beiden Armeen schließlich gegeneinander und trafen am Himmel über Chimney Rock aufeinander. Die körperlosen Reiter waren mit Schwertern bewaffnet und 5 Zeugen berichteten, dass sie in der Ferne das Klirren von Metall und das schmerzhafte Stöhnen der Verwundeten hören konnten. Die Schlacht dauerte etwa 10 Minuten, dann zog sich die besiegte Armee zurück und die siegreiche Armee löste sich auf. Danach wurde im Ort Rutherfordton eine publike Versammlung abgehalten und die Öffentlichkeit kam bald zu dem Schluss, dass es sich bei der Schlacht um eine göttliche, prophetische Vision des bevorstehenden Revolutionskrieges handelte. Aber es wurde nie eine wissenschaftliche oder logische Erklärung für eines dieser ehrfurchtgebietenden Spektakel gefunden. Und wo diese Dinge herkommen, gibt es noch so viel mehr zu erzählen. Diese kleinen Einblicke in die appalachischen Bewohner und Mysterien sind nur ein Bruchteil der Geschichten, die man dort zu erzählen weiß. Man könnte wohl Tage damit verbringen, alle Geschichten, Sagen und Legenden und heimgesuchte Orte zusammenzutragen und hätte wohl doch immer noch nicht alles erfahren, was in den dichten Wäldern, den hohen Bergen und tiefen Tälern lauert.
Wow, danke schön. Super interessant.
Ja, also wirklich. Ich konnte mich halt auch überhaupt nicht entscheiden, welche Geschichte nehme ich denn jetzt mit rein.
Oh, das glaube ich dir.
Und welche nicht. Und wo höre ich auf und wo fange ich an?
Ja, glaube ich.
Deswegen war mir halt auch wichtig, auch wirklich ein bisschen der Geschichte von den Appalachen, auch wenn das jetzt durchaus ein bisschen mehr Erzählung eingenommen hat. Aber
es ist super interessant und spannend, das halt auch mal so zu erfahren, sage ich
mal. Ja, also wer die mal googelt, die Appalachen, das ist wirklich eine riesige lange Bergkette, ein riesig großes Gebirge, das sich im Osten der USA oder von Nordamerika, ja, quasi, ich will nicht sagen, an der Küste entlang windet, weil das stimmt nicht. Es ist ja nicht direkt die Küste, aber sieht man den ganzen Kontinent, ist es schon eher in Küstennähe und sieht so ein bisschen aus, als wäre das so eine Abgrenzung zu den Midlands von Amerika. Und es ist schon durchaus spannend. Also circa 2000 Meilen lang. Das sind in etwa 3500 Kilometer. Mhm. Und es ist ganz spannend. Also ich fand es halt wirklich spannend, einfach auch zu erwähnen, wie alt dieser Teil
ist. Ja, das ist wirklich Wahnsinn.
Wie alt dieser ganze Ort ist. Und ich finde es einfach so plausibel, dass da so viel
passiert,
so viel, dass sich da irgendwie was konzentriert, weil auch eben so wenig davon erschlossen ist, im Sinne von, dass jemand dort zivilisiert wohnt. Es ist halt auch, also ein kleiner Fun-Fact möchte ich noch gerade nennen, weil als sich damals von Pangea die Kontinente abspalteten und eben in diesen Millionen von Jahren die Appalachen sich bildeten, haben sich ja noch weitere Berge oder hat sich ein weiteres Stück Land abgespalten und das ist dann hinübergewandert über den großen Ozean und ist dann zu den schottischen Highlands geworden. Hm. Also die schottischen Highlands haben ebenfalls ein sehr, 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 sehr altes Gestein.
Interessant. Erklärt jetzt, auch, wo Nessie herkommt.
Ne, vielleicht ist Nessie ausgewandert. Ja. Damals. Nein, aber das lässt natürlich den Schluss zu, dass ja die Highlands nun mal auch ziemlich sagenumwoben sind und ich sag mal ein Hotspot an vielen paranormalen Phänomenen hat. Wenn ihr euch das mal oder wenn ihr euch das überhaupt vorstellen könnt, ich kann es mir nicht gut vorstellen, wenn ich das dann auf Google Maps sehe, dann habe ich eine Idee davon, wie riesig das ist, aber die Appalachen bedecken eine Gesamtfläche von 1,9 Millionen Quadratkilometern.
Das ist so groß, also ich kann mir das nicht vorstellen.
Ich wollte es jetzt auch
nicht. Wie viele Fußballfelder sind das?
Ich wollte gerade sagen, ich wollte es jetzt nicht in Fußballfelder umrechnen lassen, denn dann hätten wir sicherlich auch schon eine Million Fußballfelder oder so. Und selbst das könnte ich mir nicht vorstellen.
Ja, aber das ist doch unsere, das deutsche beliebteste Maßeinheit. Umgerechnet so und so viel Fußballfelder.
Ja, meine ist es nicht. Ich mache das immer nur für die Allgemeinheit.
Ja.
Du kannst ja mal googeln, wie viele Fußballfelder sind das.
Ich google gerade nur kurz die Appalachen, um mir ein paar Fotos anzugucken.
Der höchste Berg in den Appalachen ist auch der Mount Mitchell. Der hat 2037 Meter.
Hm. Ja, aber durchaus eine sehr, sehr schöne Gegend.
Ja, also es ist ja auch wirklich eine berühmte Gegend. Das ist ja auch touristisch ziemlich erschlossen. Hm. Im Sinne daher, dass viele Abenteurer dahin fahren, weil die den Appalachian Trail wandern wollen.
Ja.
Der ist genauso lang wie das Gebirge, also 3500 Kilometer. Und die wirklich auf Abenteuer aus sind und die wirklich auf Hardcore aus sind, die machen das sogenannte Thru-Hiking, also den kompletten Trail an einem Stück wandern.
Boah.
Ja, also natürlich nicht an einem Tag, aber die machen keine Pause dazwischen. Ne? Ich hatte zum Beispiel meine Kollegin, die hat, glaube ich, die Hälfte des Trails gewandert oder die war 6 Monate und hat dann das da gewandert, was sie in 6 Monaten geschafft hat.
Krass.
Aber es gibt halt einfach auch echt die Hardcore-Leute, die hingehen und die sagen so, ich fange im Norden an und gehen in den Süden oder umgekehrt, aber machen den ganzen Trail mit meiner Campingausrüstung.
Wahnsinn.
Und das finde ich schon.
Also bestimmt eine coole Erfahrung. Aber
das glaube ich auch. Aber es passiert ja auch das eine oder andere auf diesem Appalachian Trail. Also wenn man jetzt auch True Crime hört, dann hat bestimmt der eine oder andere auch schon mal diverse True Crime Formate gehört, die auf diesem Appalachian Trail stattgefunden haben. Aber ich sag mal, im Grunde, wenn man vorsichtig ist, ist das, glaube ich, und sich natürlich nicht in diese unerschlossene Wildnis hinablässt, dann ist das, glaube ich, relativ safe. Aber natürlich immer noch nicht zu unterschätzen. Ja?
Natürlich.
Das ist, also ich weiß das auch gar nicht, ob ich das alleine machen würde.
Ja, das sollte man solche Wanderwege natürlich.
Das sollte man auch nur machen, wenn man Profi ist. Ne? Ja. Also wenn Wandern dein Ding ist.
Ja.
Ja? Also wir beide.
Nee, also Als ich in Neuseeland war, wir haben natürlich auch die ein oder andere...
Entschuldigung bitte, das ist mein blödes Glas, das hat so dieses Kondenswasser umklebt die ganze Zeit an dem Untersetzer.
Als ich in Neuseeland war, wir sind da ja auch den ein oder anderen Wanderweg gegangen. Und da waren aber auch selbstverständlich Wanderungen, die jetzt für uns als Wanderlaien jetzt nicht so drin gewesen wären.
Ja.
Ne? Also auch in diesem Tongariro National Park, wo der Mount Doom steht,
ja.
Ne? Aus Herr der Ringe, wo Mordor auch viel gedreht wurde und so. Da gibt es auch so einen, ich habe jetzt den Namen nicht im Kopf, so einen ganz berühmten Wanderweg, der halt auch viel über die hohen Gipfel dann führt und sowas. Mhm. Der wäre, als wir da waren, eh nicht gegangen, weil das Wetter irgendwie wohl nicht
so
gut genug war. Aber wir hätten den auch gar nicht machen können.
Ja,
ne?
Man darf das also einfach nicht unterschätzen.
Nee, das ist
nicht ein bisschen über Stock und Stein und dann hast du halt dann bist du durch.
Ja.
Also manche Wanderwege sind halt wirklich echt. Also die fordern dir einfach viel ab, körperlich.
Ja.
Und
ja, und vor allem, wenn ich mir vorstelle, da wird ja, das wird ja auch nicht durchgehend gut angelegter Wanderweg gewesen
genau.
sein. Also in Neuseeland hatten wir so viele Wanderwege, ich weiß gar nicht, die werden hier in Deutschland, glaube ich, gar nicht als Wanderwege zugelassen. Also, wo ich mir gedacht habe.
Hier in Deutschland muss ja sowieso alles TÜV-zertifiziert sein.
Ja, also da habe ich mir gedacht, und da sind aber Leute auch noch joggen gegangen.
Ach ja, natürlich.
Also wirklich über Stock und Stein.
Boah, ne? Ey, hör bloß auf zu flexen, weißt du so.
Ja, habe ich mir auch gedacht. Und du hechelst hier da schon so ab und der...
Kennst du das? Dass du, wenn dir bei solchen Sachen Leute entgegenkommt, immer so... Und dann so tust, als wärst du überhaupt nicht aus der Puste, kurz die Luft anhältst, kurz körperliche Disziplin.
Ja.
Und dann tust du so, ja, hallo, hallo, super. Und dann sobald die hinter dir sind, so bist du direkt am Sterben. Ja, also der Appalachian Trail ist halt auch nichts für Anfänger, würde ich behaupten. Der zieht sich durch 14 Bundesstaaten.
Wahnsinn, ey.
Der USA. Und die Appalachians sind auch noch so ein kleines Stück, so der nördliche Teil von den Appalachians oder von den Appalachen, die Spitze, die Ausläufer davon, die ragen sogar auch noch nach Kanada rein.
Ach, Wahnsinn, ey. Krass, dass es so riesige Gebiete einfach, also zusammenhängende Gebiete gibt.
Ja, ne? das ist echt krass und das ist etwas, Hammer. Was wir Europäer uns einfach auch gar nicht vorstellen können.
Hier gibt es ja einfach diese landschaftlichen Ausmaße gar nicht.
Ja, diese Größenordnung ist hier einfach nicht vorhanden.
Ja, und so große, unbewohnte Teile. Ich meine, klar, hier gibt es auch Orte oder Gegenden, die ländlicher sind und nicht so viel bewohnt. Aber das sind da ja ganz andere Ausmaße, die du da hast. Ne?
Ja.
Gerade in Amerika auch. Also,
das ist echt wirklich Wahnsinn.
Ja.
Was ich auch herausgefunden habe oder was ich in meiner Recherche gefunden habe, ist, dass mal ein Experiment gemacht wurde mit Kindern. Also nichts Böses, jetzt glaubt nicht, dass hier jetzt irgendwas ganz Schreckliches kommt, um Himmels Willen. Nein, also es wurde ein Experiment mit Kindern gemacht, die ihr zu Hause malen sollten.
Ja.
Und es hat sich dann ergeben, dass alle Kinder, aber auch nur die Kinder, die in den Appalachen wohnen, ihre Häuser super klein gemalt haben, im Gegensatz zu der Natur, den Bäumen, den Bergen oder sogar gar keine Häuser, sondern
was?
Nur die Berge und Bäume gemalt haben. Während alle anderen Kinder eben so ein normales Haus
mit paar Bäumchen
zwei Fenstern und einer Tür und vielleicht einen kleinen Baum daneben,
oder
so
Busch,
wie wir das alles gemacht haben.
Ja.
Aber diese Kinder, die dort in diesem Gebiet wohnen, haben alle ihre Häuser so winzig gemalt, einfach weil die Natur,
die Ausmaße ganz anders
sind. Die Ausmaße so anders sind und auch diese Präsenz ganz anders ist und die mit der Natur ganz anders leben verbunden sind. Und das finde ich schon sehr aussagekräftig und bemerkenswert.
Ja.
Worüber ich auch schmunzeln musste, ist, dass die Bellwitch, die wir ja mal in Folge 19, über die wir halt in Folge 19 geredet haben, also ich, ist auch eine Legende aus den Appalachen. Die kommt aus Tennessee und Tennessee ist bei den Appalachen, ist in den Appalachen ein Teil. Und
sagt man das nicht Tennessee?
Oder Tennessee, Tennessee.
Ich bin mir gerade unsicher.
Tennessee, ne?
Ja.
Ja, Tennessee. Das ist aber, ich finde das auch immer so, Arkansas. Früher habe ich immer Arkansas gesagt.
Ich auch.
Ja, Arkansas, wer kommt denn darauf?
Echt?
Ja. Aber gut. Nein. Also Tennessee.
Tennessee.
Ja. So, auf jeden Fall die Bell Witch. Wer das noch nicht gehört hat, ist unsere Folge 19. Und da, das ist auch eine super spannende Geschichte. Hexen generell sind ja auch spannend, finde ich. Und ja, das ist eben auch eine appalachische Legende oder Geschichte, die da entstanden ist. Ich möchte noch so ein bisschen über zwei weitere Kreaturen, Wesen berichten, einfach weil ich die so interessant finde. Das einmal, darüber haben wir uns bestimmt auch schon mal im Podcast unterhalten, der Wendigo.
Ich glaube, wir haben uns noch nie richtig über den Wendigo unterhalten.
Nee, aber wir haben ihn bestimmt schon mal erwähnt, oder?
Ich glaube nicht.
Echt nicht?
Ich weiß nicht, in welchem Kontext.
Also ich
weiß, aber ich finde den Wendigo an sich sehr, sehr spannend als Wesen.
Ich auch. Das liegt aber wahrscheinlich auch daran, weil wir beide Until Dawn gespielt haben.
Supernatural, da gibt es auch einen Wendigo.
Ah ja, guck an. Also der Wendigo. Wer das noch nie gehört hat und jetzt so überhaupt kein Bild von diesem mythischen Wesen hat. Das ist ein ziemlich unheimliches Wesen eigentlich. Der ist circa 4,5 Meter groß, extrem dünn, hat ziemlich lange Arme und Beine, also eigentlich überlange Arme und Beine, ist bedeckt mit einer sehr spannenden pergamentartigen Haut, also so, dass man eigentlich schon fast auch die Knochen sieht und die auch an manchen Stellen gerissen ist, wie so ein Pergament, so dass offene Stellen in der Haut sind. Es wird sich vorgestellt, dass das eben ein langer, knochiger Kopf ist und ein manchmal eben auch sogar ein Geweih auf dem Kopf ist, wie bei so einem Hirschen.
Ja.
Na? Also wer sich das jetzt mal so vorstellt, es ist echt eine unheimliche Kreatur. Man möchte der auch nicht begegnen, auch nicht, weil sie einfach auch nicht gut ist. Sie ist nicht gutartig, es ist eine bösartige Kreatur. Also sie wird halt getrieben von einem unstillbaren Hunger, von Gier. Die riecht nach Fäulnis und Verwesung. Und statt zu jagen, imitiert der Wendigo, ähnlich wie zum Beispiel Skinwalker, gerne menschliche Stimmen, Laute, Schreie von Leuten, die du kennst, sodass die Opfer quasi zu ihm gelockt werden, anstatt sich selbst zu bewegen.
Ja.
Und es heißt, dass die Menschen entweder durch Kannibalismus und dann nach den sofortigen Tod zum Wendigo werden, oder dass der Wendigo eben so sehr, sein Opfer so sehr mit Gier und Egoismus und Hunger füllt, dass die dadurch eben zum Wendigo werden. Also Fazit ist, dass du zum Wendigo wirst. Also die Wendigos werden nicht einfach geboren,
du wirst
ein Wendigo. Es war vorher mal ein Mensch.
Wäre jetzt natürlich interessant zu wissen, wie das mit Patient Null abgelaufen ist. Ne? Also woher der erste Wendigo kam, ne?
Ich könnte mir vorstellen, dass der erste Wendigo
einfach durch Gier,
Kannibalismus.
Ne? Ja, oder
durch unstillbaren Hunger, durch Gier.
Ja,
oder eben durch Kannibalismus entstanden ist.
Ja? Ja, gut, das kann natürlich sein.
Und dann haben die das noch ein bisschen weiter ausgefeilt und jetzt geht das auch einfach, indem die andere Leute so sehr beeinflussen und mit diesen negativen Aspekten füllen.
Hm.
Und dann finde ich noch ganz interessant, die Moon-Eyed People zu erwähnen.
Aha.
Also die Mondäugigen, würde man zu Deutsch vielleicht sagen.
Die habe ich noch nie gehört.
Von denen hatte ich vorher auch noch nie gehört. Und ich muss ehrlich sagen, dass ich direkt wie von Hogwarts Legacy diese, wie heißen die noch gleich? Mondkälber im Kopf mit riesigen Augen. So sehen sie natürlich nicht aus. Also sie werden beschrieben als kleine, bleichhäutige Menschen mit bärtigen Gesichtern und hellen, großen Augen.
Mhm.
Ne? Die so lichtempfindlich sind oder waren. Die sind nicht mehr da. Sie soll es nicht mehr so richtig geben. Die so lichtempfindliche Augen haben, dass sie eben nur nachtaktiv waren. Und es ist auch tatsächlich so, dass sie nicht als Fabelwesen galten, sondern wirklich mehr als Humanoide, die als eine eigene Rasse betrachtet wurden.
Okay.
Ne? Und die nativen Stämme aus Amerika, die haben die tatsächlich als eine Bedrohung angesehen. Warum, kann ich nicht so richtig sagen. Ob die generell von einem eher aggressiven Gemüt waren, kann ich mir nicht vorstellen. Aber die Indigenen haben halt diese Moon-Eyed People in Vollmondnächten aus ihren Höhlen gejagt.
Oh, okay.
Sodass das Licht des Vollmonds war halt schon zu viel für diese Menschen oder für diese Mondäugigen, dass die sich halt so schnell wie möglich irgendwie in alle Himmelsrichtungen verstreut haben über die Appalachen. Und man hat halt also wirklich auch an die dunkelsten Stellen, ne, die tiefsten Täler oder was haben die sich gesucht. Und es gibt sogar Strukturen, die auf die Mondäugigen hindeuten sollen, beziehungsweise auch mit ihnen in Verbindung gebracht werden. Und einige davon sogar aus der Zeit um 400 vor Christus. Es wird allerdings vermutet, dass es sich bei den Mondäugigen einfach um früheuropäische Siedler handelte, die den Kontinent an sich lange vor Kolumbus entdeckt haben.
Ja.
Die halt irgendwie anders waren als, ich sag mal, normale Menschen. Mhm. Ne, und deswegen sich irgendwie nur nachts oder hauptsächlich nachts umhergelebt haben. Aber ja, also man hat wohl lange keine Moon-Eyed People mehr gesehen.
Mhm.
Aber ich fand die einfach sehr interessant auch und wollte die halt auch einfach erwähnen.
Ja, echt spannend. Also da haben wir auf jeden Fall noch einen riesigen Pool.
Boah, wirklich, Leute.
Die und noch uns
wie gesagt, ich habe und ich habe ja gesagt, von den Geistern und heimgesuchten Orten habe ich gar nicht erst gesprochen.
Ja.
Das ist so viel, was da ist. Und gerade auch so Skinwalker, das ist ja auch nochmal, also die Skinwalker, um den Vergleich vielleicht nochmal kurz zu machen, Skinwalker locken ja auch angeblich mit Mimik, dadurch, dass sie mimiken, aber halt auch die Gestalt wandeln. Ne? Also Skinwalker sollen halt wirklich Gestaltwandler sein, die außerdem auch noch die Stimme imitieren können. Und
also die Skinwalker habe ich auf jeden Fall noch auch mal auf der Liste. Also die
werden wir auf jeden Fall irgendwann noch machen.
Ja.
Deswegen bin ich hier auch gar nicht so groß auf die eingegangen, weil mich interessieren die halt auch tierisch. Ich finde, warum finden wir so ganz unheimliche, fiese Kreaturen so spannend? Also die Banshee
Wendigo. Vielleicht, weil die coole Namen haben.
Und meinst du echt, es liegt einfach nur an den Namen? Weiß ich nicht. Aber es
Snallygaster klingt auch voll cool.
Ja.
Ich habe schon eben zu Katharina gesagt, ich musste sofort an den Jabberwocky aus Alice im Wunderland denken.
Ja, es klingt auf jeden Fall wie etwas, was aus Alice im Wunderland kommen könnte, der Snallygaster. Aber ich sagte dann auch zu Diandra, es macht Sinn, wenn man die Erklärung hört, schneller Geist und dass dann im Englischen daraus ein sneller Geist und dann irgendwann, damit es besser und einfacher auszusprechen ist, ein Snallygaster.
Ja.
Ne? Also,
Super spannende Gegend auf jeden Fall.
Ja, ich finde die Appalachen auch mega spannend und wie gesagt, ne, also da ist noch einiges zu holen. So, jetzt bin ich aber durch mit meinen Infos und mit meiner ganzen Geschichte und jetzt bin ich sehr gespannt und lehne mich zurück auf deine Geschichte.
Ja, das könnt ihr, Katharina, jetzt gleich tun. Lehnt euch zurück, holt euch noch was zu trinken. Und dann geht's auch mit der nächsten Geschichte weiter. Der drittgrößte Flughafen der Welt liegt im Bundesstaat Colorado. Tausende Flugzeuge starten und landen hier im Monat. Dutzende Airlines fliegen diesen Flughafen an und über 3 Millionen Passagiere betreten den Flughafen monatlich. Der Denver International Airport, kurz DIA, hat jedoch in letzter Zeit mit einer Reihe gruseliger Anblicke zu kämpfen. Stundenlange Sicherheitsschlangen, Baustellen, soweit das Auge reicht, Autodiebstähle, unerträglicher Verkehr auf der einzigen Straße, die zum und vom Flughafen führt, sowie liegen gebliebene Züge. Das ist nur ein kleiner Einblick in den momentanen Flughafenalltag. Doch wollen wir heute unseren Fokus auf etwas anderes als die stundenlange Warterei legen. Wenn man am Flughafen landet und zur Gepäckausgabe geht, könnte es passieren, dass ihr auf Gregoriden trefft. Gregoriden, kurz Greg, lauert in der Nähe der Gepäckausgabe des Denver International Airport und wartet auf ahnungslose Reisende, die an seiner Sitzstange vorbeikommen. Sein 1,80 Meter großer Körper, die lederartigen Flügel und die großen Augen sind durch seine steinfarbene Haut getarnt, die ihn nur für aufmerksame Passanten sichtbar macht. Alle 5 bis 10 Minuten erwacht der erschreckend realistische animatronische Wasserspeier zum Leben. Seine Augen drehen sich, sein Kopf neigt sich und sein Mund öffnet sich weit. Willkommen im Hauptquartier der Illuminaten. Ich meine, willkommen am Denver International Airport. Moment, Moment. Ayman Abdallah würde jetzt wohl sagen, und was haben die Illuminati damit zu tun? Tatsächlich eine sehr berechtigte Frage. Wieso steht ein Gargoyle im Flughafen, der einen im Hauptquartier der Illuminati begrüßt? Gehen wir dem Ganzen doch mal auf den Grund. Greg hat viele Sätze auf Lager. Manchmal bittet der Reisende, ihn in ihrem Gepäck herauszuschmuggeln, ein anderes Mal reißt er Witze über die neue Weltordnung oder spielt auf seine Herkunft aus den angeblich unterirdischen Bunkern des Flughafens Denver an. Auf den meisten Flughäfen wäre er eine deplatzierte Besonderheit, aber im DIA ist Greg nur eine Facette der klugen, kontroversen Strategie des Flughafens, die Denver Airport-Verschwörung aufzugreifen. Seitdem der DIA am 28. Februar 1995 nach zahlreichen Verzögerungen und einer Budgetüberschreitung von fast 2 Milliarden Dollar eröffnet wurde, ist der Flughafen nicht nur ein Drehkreuz für United Airlines und zahlreiche weitere Airlines, sondern auch für die haarsträubendsten Flughafenverschwörungstheorien in Amerika. Das dämonische Pferd, das die Besucher begrüßt, die apokalyptischen Wandmalereien, die Beteiligung der Freimaurer, geheime Illuminati-Tunnel und die vielen anderen Merkwürdigkeiten im Zusammenhang mit dem Flughafen und seiner Konstruktion haben endloses Futter für DIA-Truthers, Hysteriker, Late-Night-TV-Moderatoren und sogar die New York Times geliefert. Sogar Verstecke für das Echsenvolk soll es im Flughafen geben. DIA-Angestellte wiesen die Behauptungen jahrelang zurück. Heute jedoch ist der Flughafen eher geneigt, die Verschwörungen für sich zu nutzen, anstatt gegen sie zu arbeiten. Dieser Marketing-Schachzug, Greg zu installieren, war für den DIA bemerkenswert effektiv. Nach Angaben der PR-Firma Cision hat seine Installation auf dem Flughafen schätzungsweise 1,9 Millionen Dollar an Werbung eingebracht. Die anderen verschwörungsbezogenen PR-Maßnahmen des Flughafens Denver sind hier noch nicht mit enthalten, wie zum Beispiel die Bauschilder mit einem Eidechsenmann im Anzug, welche die Passagiere fragt, was tun wir hier, und darunter folgende Optionen aufzeigt. A. Hinzufügen toller neuer Restaurants und Bars. B. Bau eines Illuminati-Hauptquartiers. C. Umgestaltung des Echsenmenschen-Lagers. Laut Kim Day, CEO des Flughafens, hat die Marketingkampagne DIA zu einem der bekanntesten amerikanischen Flughäfen der Welt gemacht. Day sagt, als sie 2008 ihre Stelle antrat, wussten die Führungskräfte von Air China nicht, wo Denver liegt. Aber jetzt ist DIA in der gesamten globalen Luftfahrtbranche für seinen Sinn für Humor bekannt. Day führt diesen Wandel vor allem auf die Einstellung von Stacey Stackman im Jahr 2012 zurück, DIAs Senior Vice President für Kommunikation, Marketing und Kundenservice. Stackman erinnert sich, dass ihre Kollegen sehr empfindlich auf das Thema reagierten, als sie zum ersten Mal am Arbeitsplatz Witze über die angebliche Verschwörung am Flughafen Denver machte. Stackman sah eine verpasste Gelegenheit und machte sich daran, das Verhältnis des Flughafens Denver zu Verschwörungstheorien neu zu gestalten. Heute scheint der neu gefundene Humor die Mitarbeiter des Flughafens zu durchdringen. Außerhalb des Flughafens ist jedoch nicht jeder von diesem Humor angetan. Seit Jahren behaupten lautstarke Verschwörer, dass am DIA etwas Ruchloses im Gange sei. Im Jahr 2009 untersuchte der ehemalige Governor von Minnesota, Jesse Ventura, in seiner True-TV-Sendung Conspiracy Theory with Jesse Ventura die Verschwörung am Flughafen Denver. Im Jahr 2011 trat der Verschwörungstheoretiker William Tapley, der sich selbst als dritter Adler der Apokalypse bezeichnet, in der Sendung The Colbert Report auf und behauptete, im DIA seien überall in den Einrichtungen phallische Kunstwerke versteckt. 2016 schrieb David Icke, ein Verschwörungstheoretiker mit über 325.000 Twitter-Followern und mehr als einem Dutzend Büchern, auf seiner Webseite, der Flughafen sei buchstäblich eine New-Age-Kathedrale voller okkulter Symbolik und Verweise auf Geheimgesellschaften. Als das PR-Team vom DIA im Jahr 2019 ein Werbevideo von Greg veröffentlichte, das mit der Zeile endet, Reisen ist besser, wenn man Spaß hat, das ist unsere Theorie, tauchten unter den 1348 Kommentaren des Videos weitere Verschwörungstheoretiker auf. Eine Antwort: Cool, anstatt all die Fragen über die Zeitkapsel der Freimaurer, das Pferd des Todes, das ihr draußen stehen habt, die Wandgemälde des Schlachtens an euren Wänden, die unterirdischen Tunnel und so weiter zu beantworten, ihr macht natürlich einen Wasserspeier, der sich über alles lustig macht. Komödie ist der beste Weg, um von echten Fragen abzulenken. Gute Arbeit. Die Schäfchen werden direkt in eure Falle tappen. Ein anderer, hahaha, achtet nicht auf den Mann hinter dem Vorhang, Leute. Seht ihr, wie lustig diese dämonische Statue ist? Sind die satanischen globalen Elitisten nicht zum Totlachen? Lacht einfach weiter, lasst euch ablenken. Es gibt nichts zu sehen unter diesem Flughafen. Nichts, Andere Kommentatoren behaupten, dass der Flughafen Denver mit dämonischer Besessenheit, verborgenen Prophezeiungen über die Endzeit, dem Ursprung der Illuminaten und einer Vertuschung in Bezug auf Echsenmenschen, die aus unterirdischen Tunneln auftauchen und Kinder fressen, in Verbindung steht. Aber schauen wir uns die einzelnen Elemente, die zu diesen Theorien geführt haben, doch mal genauer an. Da gibt es zum einen die Wandbilder. Diese riesigen Wandgemälde wurden von einem Künstler namens Leo Tenguma gemalt und sind ein charakteristisches Merkmal des DIA. Die Wandgemälde zeigen ziemlich grausige Bilder und sind zugegebenermaßen ziemlich gruselig, wenn man sie aus dem Zusammenhang reißt, was die Verschwörungstheoretiker im Internet für gewöhnlich tun. Sie zeigen Heere von weinenden Frauen, die tote Babys in den Armen halten, einen riesigen Soldaten mit Gasmaske und Maschinengewehr, der mit einem Schwert eine Friedenstaube absticht, Städte, die in Flammen aufgehen, Kinder aus allen Erdteilen, die einem blonden Jungen in bayerischer Tracht die Waffen ihrer Länder übergeben. Und am Ende Szenen des Friedens. Sie zeigen ganz klar die Welt der neuen Ordnung nach einem Genozid, lautet die paranoide Interpretation in einem wirren YouTube-Video von Verschwörungstheoretikern. Der Künstler selber sagt zu der Interpretation seiner Bilder, dass sie die von Menschen verursachte Umweltzerstörung und den Völkermord darstellen, aber auch die Menschheit, die zusammenkommt, um die Natur zu heilen und in Frieden zu leben. Die Wandgemälde heißen wörtlich »Kinder der Welt träumen vom Frieden«. Laut einem Westworld-Artikel von 2007 arbeitete der Künstler in seinem Atelier, als ein Lieferwagen voller Verschwörungstheoretiker vorfuhr und Antworten verlangte. Er sagt, sie waren nicht feindselig, aber sie stellten eine Menge Fragen. »Ich erklärte das Gemälde, wie ich es jedem erkläre«, sagt Leo. Im ersten Teil des Wandgemäldes geht es darum, wie die Menschen die Natur und sich selbst durch Zerstörung und Völkermord zerstören. Im zweiten Teil geht es darum, dass die Menschheit zusammenkommt, um die Natur wiederherzustellen und ihr eigenes Mitgefühl wiederzubeleben. Das nächste für die Verschwörungstheoretiker als Beweis ist eine Bodeneinlage im Atrium. Im Atrium des Flughafens befindet sich eine Bodeneinlage. Es sieht aus wie eine gefüllte Lore, auf der AU und AG steht. Wenn man sich mit genügend Verschwörern herumtreibt, erfährt man irgendwann, dass die neue Weltordnung einen großen Plan zur drastischen Ausmerzung der menschlichen Bevölkerung und zur Errichtung einer einzigen vereinigten Weltregierung hat. Und das ist es, was anscheinend so beunruhigend an dieser Bodeneinlage im Atrium des Flughafens ist. Die Theorie besagt, dass sich die AU-AG-Symbole auf dem tödlichen Stamm des Hepatitis Australien-Antigens beziehen. Eine tödliche Form von Hepatitis, die, so fürchten Paranoika, als Biowaffe dienen könnte. Das Antigen wurde von Baruch Samuel Bloomberg entdeckt, der wiederum zu den Geldgebern des Flughafens gehört haben soll. Unheimlich wird es, wenn man bedenkt, dass sich die Bodeneinlage direkt vor dem Wandgemälde des jüngsten Gerichts befindet, das einen Massenvölkermord mit chemischer Kriegsführung darzustellen scheint. Die Verbindung zwischen Baruch und dem Flughafen Denver wurde jedoch nie bestätigt. Eine viel wahrscheinlichere Erklärung ist, dass sich die Symbole AU, AG tatsächlich auf die Elemente Gold und Silber im Periodensystem beziehen und außerdem auf einer Lore stehen, was angesichts der Geschichte des Gold- und Silberbergbaus in Colorado durchaus Sinn macht. Auch wenn sie manchmal als AU-AG abgekürzt werden, lautet die korrekte wissenschaftliche Abkürzung des australischen Antigens HBSAG für Hepatitis B-Antigen. Und was biologische Waffen angeht, so ist es eine ziemlich schlechte Wahl. Ein Impfstoff wurde 1981 für die Massenproduktion zugelassen. Dann gäbe es da noch den Widmungsstein. Auf einem Widmungsstein steht, dass der Flughafen von der New World Airport Commission finanziert wurde. Doch wo ist das Problem hierbei? Nun, abgesehen von den offensichtlichen Assoziationen zur neuen Weltordnung, gibt es die New World Airport Commission nicht. Und als ob das nicht schon beunruhigend genug wäre, sind auf dem Stein auch noch das Quadrat und das Kompass-Symbol der Freimaurer sowie zwei Großlogen der Freimaurer mit Sitz in Colorado abgebildet. Zudem enthält er auch noch den Hinweis, dass in ihm eine Zeitkapsel steckt, die im Jahre 2094 geöffnet werden soll. Es stimmt zwar, dass die New World Airport Commission offiziell nicht existiert, aber es ist der Name, den eine Gruppe kleiner Unternehmen gewählt hat, die bei der Förderung des Flughafens mitgewirkt haben. Wahrscheinlich nur, um sich mit Verschwörungstheoretikern anzulegen. Und was die Freimaurer-Symbolik angeht? Sie sind nur eine lokale Wohltätigkeits- und Sozialorganisation. Ein nächster Hinweis für die Verschwörungstheoretiker ist die Form des Flughafens. Von oben betrachtet scheinen die Start- und Landebahnen des Flughafens Denver einem Hakenkreuz zu ähneln. Verschwörungstheoretiker ignorieren oft die Effizienz dieses Layouts, das es ermöglicht, alle vier Start- und Landebahnen gleichzeitig zu nutzen und in der Zukunft problemlos parallele Start- und Landebahnen hinzuzufügen. Aber ja, man könnte mit viel Fantasie durchaus ein Hakenkreuz erahnen. Aber wirklich mit nur viel Fantasie. Dann gibt es den blauen Mustang. Der blaue Mustang ist eine fast 10 Meter hohe Skulptur aus gegossenem Fiberglas, die von den Einheimischen Blucifer genannt wird. Einige kämpfen seit Jahren dafür, dass das angeblich verfluchte Pferd entfernt wird. Der ästhetisch beunruhigende Kontrast zwischen dem leuchtend blauen Körper und den glühend roten dämonischen Augen wirkt durchaus unheimlich. Zudem ist Blucifer offenbar wirklich blutrünstig. Er hat seinen Schöpfer Luis Jiménez getötet, als ein Teil seines Kopfes herunterfiel und ihn beim Malen zerquetschte. Und wer darauf besteht, dass die seltsamen Farben des Pferdes eine unheilvolle Bedeutung haben, hat offensichtlich noch nie etwas von dem Denver Broncos gehört. Was die dämonischen Augen angeht, nach Angaben der Universität von Oklahoma ging der Bildhauer Jiménez in den frühen 1960er Jahren im Geschäft seines Vaters für Leuchtreklamen in die Lehre. Die roten Neonaugen sind nur eine Hommage an den Vater des Künstlers. Dann gibt es noch das verborgene Tunnelsystem. Auch das unterirdische System des Flughafens, zu dem auch eine U-Bahn für Passagiere gehört, ist für Verschwörungstheoretiker ein Indiz dafür, dass hier geheime Mächte ihre Finger im Spiel haben. Denn es gibt Tunnel, die nicht für Passagiere offen stehen. Wobei es hierfür eine recht einfache Erklärung gibt. Einer der Gründe, warum der Denver International Airport später als geplant eröffnete, waren Probleme beim Bau eines automatischen, unterirdischen Gepäckfördersystems. Die Ingenieure des Gepäcksystems hatten zahlreiche Komplikationen und Pannen nicht einkalkuliert, die bei einem solchen Konzept unvermeidlich sind. So gehörte zu dem System beispielsweise ein ausziehbarer Gurtlader mit dem Spitznamen Eidechsenzunge, der aus dem Gepäcksystem herausschießen und die Gepäckstücke aus dem Flugzeug schöpfen sollte. Stattdessen schleuderte die Eidechsenzunge das Gepäck sauber von den oberen Rampen hinunter zu den Arbeitern unter dem Flugzeug. Wenn man unterwegs war, sah man Gepäckstücke aus den Eimern über dem Flugzeug fliegen oder Stücke auf dem Boden liegen, sagt Veronica Stevenson, eine leitende Gepäckabfertigerin bei United Airlines und örtliche Gewerkschaftsvertreterin gegenüber der New York Times. Automatisierung sieht auf dem Papier immer gut aus. Manchmal braucht man aber echte Menschen. Letztlich wurde das Gepäcksystem nie fertiggestellt. Die Tunnel existieren jedoch weiterhin. Verschwörungstheoretiker sprechen außerdem von Bunkern, die unter dem riesigen Areal verborgen sein sollen. Auf der zweifelhaften Webseite vigilantcitizen.com heißt es sogar, dass diese gigantischen Strukturen vielleicht bald mehr als ein normaler Flughafen sein werden. Zum Beispiel eine geheime Militärbasis, und zwar schon in naher Zukunft. Es gibt auch Theorien darüber, dass diese Tunnel zum North American Aerospace Defense Command, kurz NORAD, führen sollen. Doch die Entfernung zwischen beiden Standorten beträgt ungefähr 148 Kilometer. Dies wäre wohl eine ziemlich große logistische Herausforderung gewesen, ein geheimes Tunnelsystem über solch eine Distanz unter Wohn- und Geschäftshäusern zu bauen. Dann gibt's natürlich noch ganz viele weitere Theorien. Eine ganze Reihe von weiteren seltsamen Unfällen verstärkte den unheimlichen Ruf des Flughafens. So zersplitterten am 16. Februar 2007 innerhalb von 3,5 Stunden die Windschutzscheiben von insgesamt 14 Flugzeugen. Warum genau, konnte auch die offizielle Untersuchung nicht feststellen. Für Verschwörungstheoretiker liegt die Antwort auf der Hand. Es habe sich um elektromagnetische Kräfte gehandelt, entstanden durch Atomtests auf dem geheimen Testgelände unter dem Flughafengelände. Manche äußern gar die Vermutung, der große neue Flughafen sei nur als Fassade gebaut worden, um von den unterirdischen Strukturen abzulenken. Immerhin hätte Denver bereits einen funktionierenden Flughafen gehabt. Stapleton International Airport sei doch viel näher an der Stadt gewesen und hätte überdies mehr Landebahnen gehabt. Ein Artikel in Rational Wiki, der einfache Erklärung für wirre Mythen liefert, weist allerdings darauf hin, dass diese Argumente Quatsch seien. Gerade weil der alte Flughafen so nah an Denver war, musste er aus Platz- und Lärmgründen weichen und die Kapazitäten des neuen Airports seien größer. Verschwörungstheoretiker haben weiterhin behauptet, dass der DIA auf einem Friedhof der Native Americans errichtet wurde und dass die Geister von verstörten Leichen den Flughafen heimsuchen. Die Anschuldigungen begannen 1995, als die Stadt Denver laut der unabhängigen Denver-Publikation Westward ein DIA Spiritual Resolution Committee organisierte und einem freiwilligen Ausschussmitglied namens Lance L. Runner $700 zahlte, um Vertreter des Stammes der Montana Cheyenne davon zu überzeugen, das DIA-Gelände zu segnen. Die Segnung habe stattgefunden, um den Ureinwohnern Respekt zu zollen, die das Gebiet durchstreiften, bevor Denver in den 1850er Jahren von Goldgräbern besiedelt wurde. Es gibt keine Hinweise auf eine Begräbnisstätte unter dem DIA. Heute befindet sich in Halle A des Flughafens eine Kunstinstallation mit dem Titel Spirit of the People. Die Ausstellung zeigt Fotografien, Gemälde und Musik, die von lokalen Stämmen wie den Apachen, Cheyenne, Comanche und Navajo gespendet wurden. Bei all den Verschwörungstheorien, die im Umlauf sind, scheint keine zu erklären, warum die allweisen und allmächtigen Illuminati so sehr darauf bedacht sind, dass jeder weiß, dass sie sich unter dem Flughafen Denver verstecken. Warum sollte man sich die Mühe machen, so viele eklatante Hinweise zu platzieren? Das ist so, als würde man ein großes blinkendes Schild aufhängen, auf dem die Worte Geheimbasis in rosa Neon leuchten. Viele Verschwörungstheoretiker kümmern sich nicht um widersprüchliche und unzusammenhängende Beweise, denn der Kern jeder Verschwörungstheorie, einschließlich der Verschwörung um den Flughafen Denver, ist eine Vertuschung. Wenn man sich aussucht, welcher Teil einer Verschwörung man übernehmen will, geht das am Kern des konspirativen Denkens vorbei. Alles ist miteinander verbunden. Wenn sich die DIA in ihrem Marketing über eine Randidee lustig macht, macht sie sich ungewollt über alle lustig. Egal was man tut, man verliert, sagte Heath Montgomery, Entsprecher des Denver International Airport, der Denver Post im Verschwörungsmonat Oktober 2016. Wenn sie den Leuten die Tunnel zeigen und die Symbole erklären, verlieren sie. Wenn sie sich zurückhalten und es leugnen, verlieren sie. Deshalb haben wir angefangen, uns darüber lustig zu machen, denn die Leute werden glauben, was sie glauben, unabhängig von harten Beweisen.
Dankeschön.
Sehr gerne.
Davon habe ich ja noch nie gehört. Ich möchte erst einmal loben, dieses Engagement beim Vorlesen dieses Mal war absolut 1A.
Ich habe mir Mühe gegeben, ja. Schön, dass es aufgefallen ist.
Wie könnte es nicht? Ja. Nein, aber ich habe vorher tatsächlich noch nie davon gehört.
Ich auch nicht. Also, ich hatte mich aber halt auch nie wirklich mit den Illuminati oder sowas beschäftigt, ne?
Dabei haben wir doch einmal Abdallah selber geguckt.
Ja, das stimmt. Aber der, ja, vielleicht kam das ja irgendwann mal da vor. Bestimmt.
Bestimmt, ja. Vielleicht, möglich.
Oder auch nicht.
Oder auch nicht.
Ja.
Denn die Illuminaten haben ja bekanntlich mit allem zu tun.
Ja, das ist tatsächlich so, weil es gibt natürlich auch noch weitere Orte auf dieser Welt, die als mögliche Hauptquartiere fungieren. Ja, willst du mal raten, was so vielleicht dabei ist? Also das sind wirklich also bekannte Orte, die jeder kennt.
Also ich könnte mir vorstellen, dass die den Eiffelturm claimen.
Ja.
Ja, ist ja. Das so?
Der ist unter
aber anderem, wo? Also ich meine, das wo weiß da? Ich,
das habe ich mir nicht jetzt durchgelesen.
In den Metallstreben?
Das habe ich mir jetzt nicht durchgelesen. Ich habe jetzt nur mal rausgeguckt, also es gab eine Seite von, wo diese Orte gelten,
okay,
als potenzielle Hauptquartiere. Da gab es auch kurze Erklärungen zu, die habe ich mir jetzt aber nicht durchgelesen.
Ja, okay.
Aber ja, Eiffelturm soll auch ein Hauptquartier sein.
Ich könnte mir, wenn wir schon beim Eiffelturm sind, könnte ich mir auch vorstellen, dass die hier Freiheitsstatue claimen.
Ja.
Die kommt ja auch aus Frankreich. Mhm. Bestimmt auch noch hier so, am besten das Louvre oder so.
Nee, das hab, also kann sein, aber das war jetzt nicht mit dabei.
Ja, jetzt sind wir hier die ganze Zeit in Frankreich, ist bestimmt Deutschland vielleicht in irgendwas?
Da habe ich tatsächlich, da war jetzt nichts in der Aufzählung.
Wir will auch schon freiwillig dahin.
Ja, wir haben ja schließlich einmal am Daddy auf die
Ich war immer ein großer Fan von dem, ja. Ich war immer enttäuscht, wenn der andere Typ das moderiert.
Ja, ich auch.
Aber es ist schon bemerkenswert, ja.
Nein, also es unter anderem, das sind auch bei weitem noch nicht alle, ne? Ich habe jetzt nur eine Auswahl genommen. Big Ben soll dazu gehören.
Big Ben, okay.
Das Pentagon.
Natürlich.
Das Weiße Haus.
Natürlich.
Der Vatikan.
Der ganze?
Der ganze Vatikan.
Oh, okay.
Und Disney World.
Disney World.
Disney World.
Also auf die Disney-Figuren wollten sie nicht verzichten.
Nein, brauchen wir auch ein bisschen.
Wir feiern zusammen mit dem Papst im Vatikan, mit Mickey Mouse und Minnie.
Genau. Ja, also das sind, also es gab noch
Okay.
mehr, die jedenfalls Hauptquartiere sind.
Ja.
Aber ja.
Also ich meine, ich finde, also jetzt nicht falsch, ich finde die Illuminaten ja interessant.
Mhm.
Aber die sind auch schon so ein bisschen selbstüberschätzend, habe ich das Gefühl. Manchmal. Naja,
vielleicht ist das ja auch einfach das, was die Leute.
Ja, oder vielleicht machen es einfach die Leute. Ne? Vielleicht ist es ja wirklich.
Ich glaube jetzt nicht, dass die Illuminati hingegangen sind und gesagt haben: So, wir sind jetzt im Denver Airport als Hauptquartier.
Vielleicht ne? ist es ja wirklich das, ne? Gerade so wie du jetzt erzählt hast bei Denver. Vielleicht ist es ja wirklich nach dem Motto Hiding in Plain Sight. Mhm. Ja, also dass das tatsächlich eine Strategie beinhaltet, dass
kann
man
natürlich
sagt,
auch sein.
Je mehr wir darüber äppeln und äffen und je mehr wir das aushängen, ja. desto mehr glauben die meisten Leute eh nicht, dass da was dran ist.
Das so. Könnte natürlich auch eine Variante
sein. Und die Verschwörer sehen sowieso immer Verschwörungen
ja,
überall.
Die sehen eh immer, was sie wollen.
Also das da kannst du ja gar nichts gegen machen. Ne?
Ja.
Also das ist ja so. Ja, also fand ich, ach so. Ich habe gerade gedacht, hier fliegt irgendwas über mein Bein. Und dabei war das, glaube ich, nur deine Uhr, die von dem Sonnenblinken. Okay.
Ja, also das ist auch, ja, jetzt noch so ein paar, beziehungsweise, nein, fangen wir mal woanders an. Also die greifen ja wirklich viele von diesen Verschwörungstheorien auf im Marketing und ja. Also ich finde das den Umgang damit eigentlich echt cool.
Ich auch.
Also dass die sagen, cool. Ja, okay, es gibt diese Theorien zu unserem Flughafen. Warum sollen wir da nicht auch was davon haben?
Eben.
So, ne? Aber das ist auch, also es gibt natürlich auch die Frage, wie das Marketing oder generell der Flughafen entscheidet, welche Verschwörungstheorien die halt aufgreifen wollen. Ne? Haben die halt auch gesagt, so ja, alles, was wir tun, ist positiv und wir wollen voller Liebe und Freundlichkeit und Glück sein und um die Menschen kümmern. Und wir werden jetzt nie etwas tun, was Unzufriedenheit schafft. Also werden die da halt nur Sachen nehmen, die auch ein bisschen witzig sind. Und
wie den Gargoyle Greg.
Wie den Gargoyle zum Beispiel.
Ich finde,
ne?
Ich habe eben hier ein kurzes Video über den gesehen. Der ist so
ja,
süß,
also ich werde
auch so einen Gargoyle haben.
Ja, also ich werde euch auch ein Video davon in die Shownotes verlinken. Der ist wirklich sehr putzig. Und zum Beispiel wehrt sich der Flughafen Denver komplett gegen die Theorie, dass die Start- und Landebahn absichtlich als Nazikreuze angeordnet oder als Hakenkreuz angeordnet wurden. Und dass diese Behauptungen einfach verletzend und nicht wahr sind.
Ja.
Ne? Und ja, dann wurde noch gesagt, die Leute denken, dass die Illuminaten etwas damit zu tun haben, aber unsere Start- und Landebahn, die kreuzen sich nicht mal. Und das ist auch richtig. Na, wenn man das mal sieht, ich zeig dir das mal kurz.
Ah, sehr gut, ich wollte gerade googeln.
Von oben, ja, komm mal rum.
Ja, Moment. Ich mache jetzt wieder Geräusche hier,
ja.
Sorry.
Also ich werde euch auch so einen Ausschnitt davon auf Instagram posten. Also das ist halt wirklich mit viel Fantasie, ne? Wenn die hier so runtergehen, hier und dann da runter, ne? Und hier so. Na, also du brauchst wirklich viel Fantasie. Also ich würde jetzt, wenn ich nicht wüsste, dass es diese Theorie gibt, ne, dass dieser Flughafen einem Hakenkreuz als Ebenbild gedient haben soll, so in etwa, würde ich da jetzt kein Hakenkreuz sehen. Ne? Also wenn es mal eingezeichnet ist, also ich habe natürlich ein Bild gesehen,
ja.
Das eingezeichnet wird, ja, dann könnte man es erahnen.
Das aber, ist aber so weit von,
ja,
also von Absicht entfernt.
Ja, definitiv.
In meinen Augen.
Ja. Was vielleicht noch ein witziger Side-Fact ist, als das Pferd installiert wurde, diese Statue. Also da gab es wirklich auch von den Anwohnern in Denver zahlreiche Proteste gegen dieses Pferd.
Okay.
Ja, weil es halt wirklich jetzt nicht sehr einladend aussieht und
ja.
So unheimlich und sowas. Also eine Anwohnerin hat sogar eine Anti-Mustang-Facebook-Seite ins Leben gerufen.
Also ich muss sagen, ich habe auch hier ein Bild von dem Pferd
ja.
Gerade aufgerufen. Den finde ich durchaus künstlerisch.
Ja.
Ja gut, einladend ist anders. Erinnert mich aber halt auch irgendwo so ein bisschen an, also es hat so eine Kelpie-Ausstrahlung.
Ja, das stimmt.
Und
das trifft's ganz
deswegen
ja.
Finde ich es nicht so, als würde ich sagen, nee, da kann ich jetzt nicht lang.
Ja.
Anti-Mustang. Was war das? Förderung? Nee, Anti-Mustang.
Facebook-Seite.
Also.
Ja, also sie meint mittlerweile auch, also sie hat das wohl in einem Moment mit ein bisschen zu viel Wein und sowas gemacht. Mittlerweile hat sie sich wohl irgendwie damit arrangiert, Fan ist sie wohl immer noch nicht davon, aber...
Muss sie ja auch nicht.
Nein, aber es hat...
Man wohnt sie neben dem Pferd? Muss sie da jeden Tag drauf
gucken? Das weiß ich nicht. Vielleicht früher mal oder so. Ja. Ja, und dann noch als Info zu diesem unglückseligen Projekt mit den Paketbändern im Untergrund.
Ja.
Also schon allein diese Paketbänder haben wohl mindestens 100 Millionen Dollar zur Überschreitung des Budgets während der Bauzeit
beigetragen. Ach du Schande, und da wurden, die nicht mehr fertig gemacht.
Ja. Ne?
Oh wei, oh wei, oh wei.
Ja, und DIA wollte halt das ja komfortabler machen, automatisieren. Und ja, die haben halt wirklich insgesamt oder geplant, insgesamt 26 Meilen unterirdischer, sich kreuzender Schienen und halt wirklich komplett zu automatisieren. Und sie hatten sich halt von diesem System weniger verlorene Gepäckstücke erhofft, kürzere Verspätungen und geringere Arbeitskosten für die Fluggesellschaften.
Mhm. Hat ja so gut geklappt.
Hat nicht so geklappt. Ja, vielleicht noch, also ich habe noch so drei Zahlen zum Flughafen selber rausgesucht.
Mhm.
Also insgesamt fliegen diesen Flughafen wohl 68 verschiedene Airlines an.
Das ist viel, oder?
Ja.
Also weiß ich nicht, ist das
Ich glaube, das ist schon relativ viel, ja. Es gab im März 2024 insgesamt 58.140 Flüge.
Wow.
Zum oder vom Flughafen weg.
Mhm.
Und im Jahr 2023 sollen wohl 77,8 Millionen Passagiere dort gelandet, ja, abgeflogen, zwischengelandet,
gereist
sein.
Wow.
Also
das ist
zum Vergleich, ich hatte mal geguckt in die Rangliste der größten Flughäfen und ich glaube, also das meiste sind tatsächlich halt amerikanische Flughäfen.
Mhm.
Ich glaube, Frankfurt war erst irgendwie auf Platz 14 oder
oh,
so.
Okay.
Also noch ein bisschen weiter.
Und für uns ist Frankfurt ja schon riesig. Ne?
Für uns ist Frankfurt halt schon
also
riesig, ne? Aber in dieser Weltrangliste ist es halt
nicht deutlich so nicht so riesig.
Nee. Ja, das.
Und auch wieder die Größenordnung, ne?
Also ja, wieder die Größenordnung. Aber gut, man muss natürlich auch überlegen. Viele Leute wollen natürlich in die USA zum Urlaub oder einfach nur zum Umsteigen. Ne?
Ja.
Viele müssen natürlich in Amerika umsteigen, um zum Beispiel nach Kanada zu wollen oder Mexiko vielleicht auch.
Ja.
Ne? Je nachdem, von wo du fliegst. Ne?
Krass.
Also,
ja.
Ist halt ein großes Land.
Ja,
ne?
Es ist halt ein großes Land. Es ist einfach so. Ich meine, es ist ein Land, was zig verschiedene Zeitzonen hat, die du durchfliegst.
Ja.
Wenn ne? du von Westen nach Osten willst oder umgekehrt.
Ja, eben. Ja, aber das war's zum Flughafen.
Ja, spannend. Mhm. Wirklich spannend. Ich fand die Themen heute wieder richtig gut.
Ja, ich fand's auch
muss
gut.
Muss ich sagen. Ich hoffe, das könnt ihr bestätigen,
ja,
die ihr noch dran seid und uns fleißig hört. Wir hoffen, wir haben euch damit nicht gelangweilt.
Ja, hoffentlich nicht.
Und also, wie gesagt, ich fand die Storys echt gut, echt spannend.
Mhm. Nee, ich fand sie auch echt gut, muss ich sagen.
Und ja, dann bleibt uns jetzt nichts anderes übrig als
der Abschluss der Folge.
Noch was Schönes zum Schluss. So, und ich fange an mit meiner Empfehlung.
Mhm.
Und aus gegebenem Anlass möchte ich heute ein Computerspiel empfehlen, ein Videospiel. Das es auch leider erst nur auf für PC gibt. Und zwar Enshrouded. Ist erst vor ein paar Wochen rausgekommen oder vielleicht auch sogar vor ein paar Monaten. Auf jeden Fall, Enshrouded ist so ein schönes, ich möchte Survival-Light-Game sagen. Das ist Open World, Crafting, Base-Building, Questing und es ist alles auf einer magischen Fantasy-Ebene. Also man kann zaubern, man kann aber auch der Krieger werden, der einfach nur mit Waffen, also Schwert und Bogen sich vorankämpft. Ich bin natürlich eine Zauberin,
natürlich,
die sich mit Zauberstab und Magierstab durch die Wildnis kämpft. Und es ist aber einfach ein wunderschönes Spiel, allein schon im Sinne der Grafik. Ja, es fordert viel von dem PC ab und ich habe mir nicht nur wegen diesem Spiel, aber ich habe mir generell eine neue Grafikkarte gekauft, aber weil meine war schon Opa. Ja, und ich brauchte mal wieder eine neue. Und ja, es fordert dem PC schon viel ab, aber es ist ein wunderschönes Spiel, dass man auch gut auf weniger hohen Einstellungen spielen kann. Und es ist leicht, es ist einfach, weil so ganz viele Survival-Features, die einen auch dann unterschwellig unter Druck setzen, wie Hunger, kalt, warm, diese ganzen Sachen, diese äußeren Einflüsse, die in einem richtigen Survival-Game natürlich wichtig sind, die fallen hier ja weg. Also du kannst essen, aber das ist dann meistens um dich wieder zu heilen und dir ein paar zusätzliche Buffs zu verleihen. Und ansonsten brauchst du da nicht essen oder trinken, weil du verdursten könntest. Du kannst dich von hohen Klippen, kannst du dich mit so einem Gleiter runterfliegen lassen. Man kann Fast Travel machen, nicht so viel, ja, also nicht so, dass es auch wirklich, dass du nur noch am Fast Traveln bist, weil das wird ja auch schnell langweilig, aber es gibt Fast Travel Points, von denen aus man sich dann in gewisse Gebiete wieder vorankämpfen kann und das ist einfach auch schön, es macht vieles leichter und man kann sich vor allem immer nach Hause teleportieren und das finde ich richtig gut. Es ist einfach ein sehr schönes Spiel, sehr fantasievoll, sehr schön, sehr bunt, möchte ich auch sagen, auch nicht super leicht. Also es kann schon herausfordernd sein. Und ja, das möchte ich empfehlen. Enshrouded auf Steam habe ich das jetzt gekauft. Ja.
Also ich hatte mal geguckt, für PlayStation soll es, oder für andere Konsolen soll es gegebenenfalls im Frühjahr 2025 rauskommen.
Ob das passiert. Ja. Es ist halt auch ein Multiplayer, ne? Ja. Also, das wollte ich da auch noch
sagen. Deswegen, wir hoffen, dass es, wenn das kommt, dann auch direkt mit Crossplay.
Wäre wunderbar, weil Diandra hat halt ihre PlayStation und ich habe halt so mehr meinen Computer. Ich habe zwar auch eine PlayStation, aber ich bin halt mehr so das PC-Kind. Und ja, das wäre schon schön mit Crossplay.
Ja.
Wirklich.
Ja. Ja, danke auf jeden Fall für die Empfehlung. Ich möchte euch heute ein Buch empfehlen.
Yay! Ich weiß auch welches. Ja.
Also für alle Fitzek-Fans bin ich wahrscheinlich late to the party, weil das Buch, glaube ich, von dem aus 2016 oder so ist. Aber ich habe ja auch lange nicht wirklich regelmäßig gelesen und das muss ich jetzt halt nachholen. Und Fitzek habe ich tatsächlich noch nie so richtig gelesen. Und ja, also wie ihr vielleicht erahnen könnt, ich empfehle ein Buch von Sebastian Fitzek heute. No way.
Wow.
Und zwar möchte ich das Buch Das Paket empfehlen. Das ist auch kein langes Buch, ich glaube 380 Seiten oder irgendwie sowas.
390
oder sowas. Ja, irgendwie so um den Dreh. Also es ist jetzt nicht
wahnsinnig. Ich habe es ja gerade erst beendet, 330 Seiten.
Also es ist nicht wahnsinnig lang, aber es ist ein richtig gut geschriebener Psychothriller von Sebastian Fitzek. Ich will auch gar nicht so viel verraten, also es geht im Groben darum, dass Emma ein Paket bekommt, beziehungsweise sie nimmt ein Paket für einen Nachbarn widerwillig an, dessen Namen sie aber noch nie gehört hat. Und sie wohnt aber eigentlich in einer Straße, so wo jeder Nachbar jeden kennt. Und deswegen ist es eigentlich für sie im Nachhinein irgendwie ungewöhnlich, dass sie ein Paket für einen Nachbarn annimmt, dessen Namen sie nicht kennt. Und ja, damit einhergehend passieren so halt alle möglichen Dinge. Mehr will ich auch gar nicht sagen. Also es ist
wirklich, Buch hat viele überraschende Wendungen.
Es hat wirklich viele überraschende Wendungen und Twists. Und ja, der Sebastian Fitzek hat auf jeden Fall ein wahnsinniges Talent dafür, Spannung aufzubauen, ohne das zu lang zu ziehen, ohne das zu überspitzen. Ja, also Das Paket von Sebastian Fitzek ist meine Empfehlung heute.
Dankeschön. Also ich kann es auch empfehlen, hätte Diandra das nicht auf ihre Empfehlungsliste schon längst gehabt, hätte ich es heute empfohlen, weil ich habe es auf ihre Empfehlung
ausgeliehen.
Gelesen.
Ja. So, ich werfe meine Frage auch direkt hinterher. Welcher Bissen vom Döner ist für dich denn am besten?
Oh.
Also für alle unsere Ghosties, die jetzt zum Beispiel kein Fleisch essen oder so, münzt es einfach auf Falafeltasche oder Gemüsetasche oder das vegetarische, vegane Pendant einfach.
Ich glaube, der allererste Biss. Echt? Ist der Beste für mich. So mit dem, mit der Soße, wo noch überall die ganzen Salat, wo noch der ganze Salat und das, die Zwiebeln und so dabei sind, mit dem bisschen Fleisch.
Ja.
Ich glaube, das ist für mich der Allerbeste.
Ja, für mich ist es tatsächlich unten, wo es schon so ein bisschen dann durchgesuppt ist.
Was, wirklich?
Wo eigentlich fast nur noch Fleisch drin ist.
Echt? Soße,
ja.
Boah, krass, nee. Also ich mag, ich esse das auch gerne, aber ich bin dann immer schon traurig, weil so, weil das ganze andere jetzt weg ist und dann ist ja fast nur noch Fleisch da.
Ja.
Und dann bin ich schon traurig und ich bin immer, jeder Döner, den ich dann esse, den gucke ich erstmal an und denke mir,
jetzt habe ich Bock auf Döner.
Wo, wo beiße ich hier jetzt am besten rein? Welcher Biss ist der erste? Ja, und das ist dann immer so der wirklich beste Biss.
Ja.
Ja, aber so gesehen eigentlich jeder Biss, der noch auch Salat und Zwiebelchen und sowas dabei hat.
Ja.
Definitiv. Jetzt muss ich mich kurz erinnern, welche Frage ich dir stellen wollte. Moment, ich habe es mir eben aufgeschrieben. Ach so, ja. Erinnerst du dich an dein Lieblingskuscheltier und hast du es noch?
Natürlich erinnere ich mich an mein Lieblingskuscheltier, wie könnte ich nicht? Es war ein Handkuschel, also so eine Handkuscheltierpuppe. Ja. Ganz kreativer Name, Fuchs, denn es war ein Fuchs. Und irgendwann hatte ich noch einen, so einen Fuchs bekommen, der hieß dann Füchschen.
Ja, aber der stimmt, ist nie an Fuchs und Füchschen.
Der ist aber nie an Fuchs rangekommen.
Nein,
und nein, Fuchs war der ich Beste. Habe ihn leider nicht mehr, weil irgendwann alle Kuscheltiere in blaue Säcke kamen und Mama die halt irgendwann einfach weggetan hat. Hm. Ohne da nochmal zu fragen, willst du nochmal durchgucken oder so.
Oh,
und
schade.
Da war wohl auch Fuchs mit drin.
Oh, schade.
Und Füchschen. Ja.
Fuchs, ich erinnere mich so gut an Fuchs.
Ich auch.
Fuchs war toll.
Ja.
Fuchs. Oh. Ja. Jetzt habe ich Nostalgie hochgeholt.
Trennungsschmerz. Ja, deine Antwort kenne ich natürlich auch.
Ja. Mein Lieblingskuscheltier, das ich ja schon seit wirklich, ich glaube, seit einem Jahr oder so habe, also seit ich ein Jahr alt bin, ist ja ein weißer Elefant, Nani. Es ist der Nani, nicht
die
Nani. Es ist immer ein Junge gewesen. Ich weiß auch nicht, ich glaube, Nani fand, weiß ich nicht, kann man Nani von einem Elefanten ableiten, von einem kleinen Kind?
Ja.
Wahrscheinlich, ne? Ist irgendeine Ableitung.
Ja.
Wahrscheinlich.
Es gibt die komischsten Ableitungen für Kinder.
Auf jeden Fall der Nanny. Es war immer ein Junge. Und den habe ich auch noch. Mhm. Wobei es zwischendurch dramatische Wendungen
das
gab.
Das stimmt, es gab Turbulenzen.
Es gab Turbulenzen. Wir waren mal ein paar Jahre getrennt.
Mhm.
Und dann wurde Nanny wiedergefunden im Keller meiner besten Freundin. In dem alten Gepäck, was sie damals noch zurückgeholt hatten aus Irland.
Verrückt,
ja,
ey.
Es ist Wahnsinn. Er war verloren und ich war todtraurig. Ich war wirklich, wirklich traurig. Und für, was waren das? 6 Jahre vielleicht?
Ja, das war auch 7 schon lange, ja.
War der verloren. Habe ich gedacht, Nanny wäre verloren. Und irgendwann sagte sie, sie hätte nochmal durch alte Koffer geguckt und hätte dann, also als, wir hatten halt auch lange keinen Kontakt, deswegen war das auch nochmal. Und irgendwann sagte sie halt, sie hätte noch mal die alte Koffer durchgeguckt und da war Nanny drin.
Wahnsinn.
Und so habe ich Nanny wiederbekommen.
Happy End.
Und der schläft jetzt auch immer noch mit im Bett. Ja. Oder wieder.
Die einen haben Elefanten, die anderen haben jetzt einen übergroßen
Bär.
Hasen.
Hasen, stimmt, das waren
Hasen. Zusätzlich zu einem anderen Tier noch mit im Bett.
Hashtag thank you, Jason.
Mhm. Danke, Jason.
Sie spricht von ihrer Tochter. Ihre Tochter hat den großen Hasen.
Ja, ja, nicht ich. Von meinem Cousin bekommen.
Ja, sehr schön.
Ja, jetzt sind wir auch schon am Ende.
Schon am Ende, ja. Die Folgen sind ja auch immer ein bisschen länger.
Ja. Wer will, kann sich natürlich noch die Blooper anhören, die wir gleich noch hinten dran packen.
Ja. Und ansonsten würde ich sagen,
bis in 2 Wochen.
Bis in 2 Wochen.
Ciao.
Tschüss. Dass die hohe Zahl mysteriöser Phänomene in den Appalachen, einem 2000 Meilen langen
Gebirgs?
Gebirgs.
Das Gebirgs.
Der Gebirgszug. Im Laufe der folgenden Jahrmillionen schichteten... Ups. Und deshalb dann... Und was? Was? Ich habe den Satz komisch gebildet. Moment. Island hat einen Namen für diese Gebiete. Aulagabet... Ach, Scheiße. Ich wusste, dass ich... Und ich habe es extra noch gehört. Das muss ich jetzt eben üben. Bitte denkt jetzt aber nicht, dass wir jedes mysteriöse Weden... Ich bin heute gut, wa?
Ja. Schrei's nicht.
Jetzt habe ich gejinxt, wetten? Ja. Der bekannteste Artgenosse, der schon hunderte Male gesichtet worden sein soll, ist wohl der Legenbäre. Der Legenbäre. Ich hab's gejinxt.
Ja.
Ich hab es gejinxt. Wir dürfen sowas nicht mehr sagen.
Nein.
Wenn es gut läuft, müssen wir uns einfach einen Blick zuwerfen und dann müssen wir... Es gibt kaum eine mysteriösere Es gibt kaum eine mysteriösere Kreatur, die auf der ganzen Welt so berühmt ist wie das übergroß.
Da steht berühmt.
Das Problem ist, ich habe berühmt und berüchtigt in ein Wort gepackt und jetzt steht da berüchtigt. Scheiße. Es heißt, es habe einen schrecklichen Appetit auf alles. Doch fast... Was? Nee, Falle. Hauptsächlich fast. Okay. War von dieser mysteriösen Erscheinung so angetan, dass er sich an die US Geological Survey wandte.
Mhm. Ach, an die?
Ja, wer kennt die denn nicht?
Ja, also, von denen habe ich schon sehr viel gehört.
Ja, sowieso. Was die Lichter sein könnten, weiß niemand wirklich mit Sicherheit, was diese rätselhaften Erleuchtungen... Erleuchtung? Doch, Erleuchtungen. Das klingt komisch, das muss ich ändern. Um das Spektakel zu beobachten und die Zahl der Sichtungen nimmt in der Regel nach Regenfällen. Im Spätsommer 1806 erzählte ein 8-jähriges Mädchen namens
unerträglicher Verkehr auf der einzigen Straße, die zum und vom Flughafen führt, sowie liegen gebliebene Züge. Was?
Ich musste mich gerade zurückhalten, das mit den Zügen kennen wir hier ja.
Ja, ja. Das ist nur ein kleiner Einblick in den... Ich wusste, dass du das machst. Ich wollte dich eigentlich auch gar nicht angucken.
Entschuldigung.
Ayman Abdallah würde jetzt wohl sagen, und was haben die Illuminati damit zu tun?
Ayman Abdallah, der Freund aller 90er Kids. Puh, ja.
Die anderen verschwörungsbezogenen PR-Maßnahmen des Flughafens
der Denver International Airport.
2016 schrieb David
Icke.
Diese riesigen Wandgemälde wurden von einem Künstler namens Leo Tenguma gemalt und sind ein
Charaktisch.
Die von Menschen verursachte Umweltzerstörung und den Völkermord.
Der Völkermord.
Eine tödliche Form von Hepatitis, die, so fürchten so wie zwei Großlogen. Sie sind nur eine lokale Wohltätigkeits- und
Uiuiui, jetzt ist es aber soweit.
Ja, jetzt.
Und wir haben sie diesmal nicht gejinxt.
Nee. Wobei es für die eine recht einfache Was? Der aus dem Gepäcksystem herausschießen und die Gepäckstücke aus dem Flughafen schätzen.
Schießen.
Stattdessen schleuderte die Eidechsenzunge das Gepäck sauber von den oberen Rampen hinunter zu den Arbeiten unter den Arbeitern. Auf der zweifelhaften Website Es gibt auch Theorien darüber, dass diese Tunnel zum North American Die Ausstellungszeit Fotografien. Zeit? Habe ich Zeit gesagt?
Zeit. Zeit Fotografien.
Zeigt, wollte ich sagen.
Ach so. Ich dachte, das wäre der Name der Ausstellung gewesen.
Nee.
Die Ausstellung Zeitfotografien.
Leider nicht. Das ist ja Spirit of the People.
Ach so,
der Name.
Ja, gut.
Die Ausstellungen. Ausstellungen. Ausstellung. Wenn sich die DIA in ihr Marketing über eine Randidee lustig macht, Wisst ihr Bescheid?
Ende.
Ende.